Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Und wieder heißt es herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Duo Digitale, eurem Tauchboot in die Untiefen des digitalen Handels von heute und morgen. Naja, manchmal auch von gestern, wie in der vergangenen Folge ja, da haben wir ein bisschen zurückgeblickt, aber heute geht's tatsächlich um die Zukunft, würde ich jetzt mal so sagen. Und eine Zukunft ohne meinen kongenialen Podcast-Partner kann ich mir ja sowieso überhaupt gar nicht vorstellen, denn er ist vielleicht als einziger in der Lage, die Themen qua Physiognomie immer aus der Vogelperspektive zu betrachten. Hallo Marcel.
Hallo Alex. Ja, das ist so. In dem Wort Physiognomie steckt ja das Wort Gnom. Von daher gibt es ja auch viele Bodenläufer. Aber Spaß beiseite, freut mich wieder hier zu sein, um alles Relevante zu besprechen, was die letzte Woche und sonstige relevante Zeitzonen im digitalen Handel für uns bereithalten. Ich hoffe auf eine spannende Ausgabe.
Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir wollen ja ein bisschen diesmal über Dinge reden, die vielleicht jetzt beginnen und dann entstehen, also Zukunft. Aber hat ja manchmal auch mit der Vergangenheit zu tun. Denn ich wollte dich fragen, ob du denn deine 80er Jahre Elho Freestyle Windbreaker Jacke schon wieder ausgepackt hast oder bei eBay für teures Geld neu erstanden hast.
Naja, in den 80ern war mein Windbreaker die Windel. Von daher hatte ich da keine Jacke. Elho, da kenne ich jetzt, ich kenne Elmo noch aus der Sesamstraße.
Ja, St. Elmo's Fire.
Ja. Genau. Und El Hotzo, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was Elho ist. Vielleicht kannst du uns nochmal erleuchten.
Das ist aber stark. Also, dass du El Hotzo hier reinbringst, finde ich super. Grüße gehen raus. Nee, Elmo war die Kultmarke in den 80ern. Es klingt immer so, als wäre ich hier der alte Gevatter, ne? So viel älter
gar nicht.
Aber ich habe schon früh mit dem Skifahren angefangen. Als Aufgewachsener in Bayern ist das dann so. Und da war Elho in den 80ern, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, in den 90ern war dann Windsurfing Chiemsee für die Snowboarder. Und dann, jetzt weiß ich es nicht mehr, weil ich fahre aus ökologischen Gründen nicht mehr Ski. Um das jetzt hier mal ganz kurz gesagt zu haben.
Aus ökologischen Gründen meinst du?
Ich trete aber nicht zurück. Ich bleib.
Ach so. So, gut.
Das. Okay. So, also, Elho war riesig und zwar Neon. Alles Neon. Neongelb, Neongrün, Neonpink. Ski-Overalls, Skijacken, absolut krass. Damals war das fast schon ein bisschen zu arg. Vor 10 Jahren hat man gesagt, so cool, hast du noch an? Und dann sind die, weil das die Alten noch waren, und jetzt sind die in der Versenkung verschwunden. Und der Donald Schneider, ich glaube, weiß gar nicht, ob das Deutscher ist, oder ich sage jetzt mal Donald Schneider, eine Mischung.
The Donald.
Mhm. The Donald. Der ist sowieso ein ziemlich cooler Typ, weil der hat das Designer-Collab erfunden und hat vor 10 Jahren oder wann das war, es geschafft, Karl Lagerfeld auf H&M zu bringen. Also der Typ weiß irgendwie, erstens Trends irgendwie aufzuspüren und dann auch zu heben und vielleicht auch so die Sachen, so dieses Retro im richtigen Moment wieder nach vorne zu bringen. Und der hat, weiß ich jetzt nicht genau, sich eingekauft oder das Label übernommen und bringt jetzt diese Kultmarke aus den 80ern, legt die neu auf. Kollektion startet im Oktober, habe ich gelesen. Also jetzt in wenigen Tagen gibt es dann auch bei Breuninger und so weiter. Also man kann dann schon ahnen, dass es vielleicht eher hochpreisiger wird. Bin aber sehr gespannt, weil es mich da schon ein bisschen in der Erinnerung kitzelt. Aber ich habe mir dann
in
auch
der Seele gedacht, juckt sozusagen.
Ja, und muss ich direkt auch die Ski noch mal frisch wachsen, glaube ich, wenn ich das tatsächlich noch mal anziehe. Aber ich habe mir so gedacht, mit diesem 80er, jetzt fehlt ja echt nur noch irgendwie Wetten, dass 4. Aufguss mit Tommy Gottschalk und Münchner Freiheit in den Charts und dann Ronald Reagan als 3. Präsidentschaftskandidat in den Staaten. Und dann haben wir das Reenactment jetzt fertig. Und ich sehe mich schon hier laut skandierend Richtung Wackersdorf loslaufen. Das sage ich dir.
Ich sehe dich da auch. Ehrlicherweise auch als 4. Präsidentschaftskandidat. Ich meine, bei Ronald Reagan müssten sie schon Hologramm schicken, aber auch das ist inzwischen möglich. Und der wäre wahrscheinlich von, jetzt kann man das nicht mehr sagen, aber er wäre noch bis Juni der frischeste Kandidat gewesen, glaube ich.
Das stimmt. Ja. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt müssen wir das zu Ende bringen. Du hast jetzt was von Windeln erzählt, während ich hier schon Ski fuhr. Das kann ich nicht glauben. Du warst in den 80ern ja auch schon angezogen.
Sagen wir mal. Ich hatte lange Windeln dann wahrscheinlich.
Spät in den 80ern. Wenn wir jetzt mal so von diesem Jugendkultur oder was man so trug, was war es denn dann bei dir? Also waren das, ich will jetzt nicht sagen, Nietenjeans und Lederjacke, das glaube ich auch nicht, aber gab es da irgendwas, wo du sagst, das musste ich haben mit 10?
Na, ich bin in eine Zeit geboren worden, wo zwei sehr unglückliche Trends zueinander kamen. Nämlich zum einen, dass die Eltern selber genäht haben und zum anderen, dass man kleine Löcher mit so Patches gefüllt hat, die dann meistens Ernie waren, eine Kirsche oder ein Fußball, wenn ich Glück hatte. Mit Pech war es ein Basketball. Ich bin ja eher so ein Fußballtyp, ne? Ich weiß, du bist Basketballer, aber ich bin ja eher ein Freund des glatten, runden Leders gewesen. Und deswegen sahen meine Klamotten immer so aus, dass ich nicht viele Freunde hatte in der Schule. Zumindest nicht über die Klamotten. Ich musste das anders lösen. Aber ja, und es war einfach eine Zeit, wo man auch tatsächlich heute, wie ich finde, sich teilweise eher wieder zu Hause findet als so in den 90ern. Aber ich gebe zu, ich hatte damals noch, als ich, wie heißen das, wenn man so tut, als würde man an Gott glauben, Konfirmation, genau,
ja,
wegen der Kohle. Und da gab es ja dann wirklich noch in unserem Alter, gab es Sakkos mit Schulterpolster. Das ist für mich so die Zeit aus den 80ern.
Das muss bei dir ja unfassbar aussehen, wenn du damals schon 1,94 warst und noch Schulterpolster, das ist ja quasi kurz vor Marvel Universe.
Das stimmt, aber ich hatte damals im Vergleich zu heute kaum Muskeln, deswegen habe ich da so ein bisschen auftragen können.
Ja, könntet ihr ihn sehen, wie er jetzt die Muskeln spielen lässt. So. Aber gut,
alle beide.
Lassen wir das. Die 80er kommen ja eh in 56 Jahren schon wieder. Wer weiß, was dann. Also die neuen dann.
Legen wir uns auf Wiedervorlage.
Legen wir mal auf Wiedervorlage, lassen wir ruhen. Und ja, lassen wir.
Lassen wir. Dann kommen wir doch mal zum ersten Thema, denn in der letzten Woche, wie immer, habe ich viel zu viel gequatscht und du musstest dann abbrechen, was mir sehr leid hat, weil wir noch ein Thema hatten. Und da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, um irgendwas sowas Ähnliches wie Fernsehen, Topmodels und im Grunde um nichts weniger als die Zukunft der Innenstädte. Von daher, Alex, weih uns doch mal ein, worum es sich handeln könnte, denn bei einem dieser drei Themen zum Beispiel sehe ich dich ja ganz weit vorne.
Da bin ich jetzt gespannt, aber kommen wir mal zum ersten Thema.
Gewinner und Verlierer.
Naja, also das Thema, der Trigger dazu war die Ankündigung von Zara, Live-Shopping zu machen, beziehungsweise da groß einzusteigen. Hintergrund, Inditex gehört, ist der Konzern hinter Zara, Bershka, Massimo Dutti und noch vielen anderen Marken. Und die sind offensichtlich kurz davor, es schwelt schon länger, aber jetzt gab es eine Ankündigung, ins Thema Live-Shopping einzusteigen. Und irgendwie bei Live-Shopping fangen meine Synapsen immer irgendwie das Tanzen an, weil zuerst denke ich so an Teleshopping, das sind wir dann eher in den 90ern, nicht so in den 80ern. Und es hat damit aber herzlich wenig zu tun. Das ist auch jetzt gar nicht so schmierig, wie das mal war. Also es sei denn, man kauft weiterhin irgendwie sein Wischleder zum Autowaschen bei irgendeinem so Heinz aus dem Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und ob die
wo,
auch
man,
noch
wo man die Auto, die Motorhaube angezündet hat.
Ja, ja, genau, angezündet und dann wurde das so glatt gewienert und es war immer so schlechter Ton. Also war völlig unglaublich. Im Prinzip ist das ja Live-Shopping. Du konntest da anrufen und was bestellen. Ja. Aber jetzt reden wir natürlich über eine völlig andere Geschichte. Sehr zeitgemäß, sehr storytellig, sehr TikTokig, fresh. Also nicht, dass jetzt alle glauben, ich kaufe meine Unterhosen nur noch bei Influencern. So ist es nicht. Aber ich finde das Ganze wirklich sehr reizvoll, zumindest jetzt mal als Betrachter. Und dieser Gedanke hat mich dann einen Schritt weitergeführt, weil man könnte jetzt ja sagen, ja, wer braucht's das, ne? Würde mir auf der Wiesn jetzt so ein Gespräch führen, wäre das wahrscheinlich eine Frage. Und da könnte man sagen, ja, ich weiß auch nicht. Aber das stimmt nicht, weil die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und da habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, weil Live-Shopping ist natürlich unmittelbar verknüpft mit einer Durchdigitalisierung, so wie man Live-Shopping heute versteht. TikTok, Medien, Videos, direkt klicken, bestellen und gleich Bezahlvorgang fertig. Zwei Tage später ist frisch genähte Hasenverkleidungsanzug aus Asien bei dir oder was auch immer. Ja? Also das ist überall dort, wo das Digitale schon vor dem Analogen liegt, also vor allem eben in Asien, ist Live-Shopping überhaupt kein Trend, überhaupt kein Phänomen, sondern die totale Normalität. Und das muss nicht immer heißen, dass wir das alle toll finden müssen und das alles immer sofort auch machen müssen. Es zeigt aber definitiv schonungslos, wie sehr wir da hinterherhinken. Und vor allem, was mich dann besonders ärgert, immer so spöttisch auf diese technischen Sperenzien schauen, so nach dem Motto, naja, schauen Sie, die spielen da ein bisschen am Handy rum und wir verkaufen noch richtig in unsere Läden. Und das ärgert mich. Und da habe ich dann nicht mehr aufgehört, drüber nachzudenken, weil jetzt frag doch mal eine Brand von heute, ob sie es nicht doof fände, wenn sie via Live-Shopping nicht plötzlich ein paar Millionen Euro umsetzen würde. Da würde ich mal sagen, ja, die Antwort würde klar ausfallen. Aber was machen wir? Wir bedauern dann lieber den erneut und wieder den Niedergang der Einkaufsmeile. Neulich hast du wieder so einen Artikel gelesen im Handelsblatt und dann alle Zahlen deuten auf den Niedergang hin. Machen wir uns nichts vor. Die Leute haben keinen Bock mehr auf den 12. Deichmann neben Rossmann und Hussel. Sorry, no offense. Aber diese ganzen Stadtentwickler und kommunalen Würdenträger haben dann auch keine anderen Ideen, als zu sagen, ja, wir glauben noch dran, an den stationären Einzelhandel. Und da muss ich dann sofort an den guten alten Professor Chimmick denken, ne? Serengeti darf nicht sterben. Weiß man auch nicht. Für mich heißt es schon, es ist irgendwie vom Aussterben bedroht, wenn es nicht schon längst im Gange ist. Und dann, wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich gehe auch gern durch eine Innenstadt und ich lasse mich da inspirieren und dann guckt man rum. Das ist ja alles schön und gut. Aber sich gegen diese Veränderung und den Veränderungswillen einer jüngeren Generation so vehement entgegenzustellen und dann ja Kohle wohin zu fließen zu lassen, wo es eben keine Zukunft mehr gibt, da muss ich mich ein bisschen aufregen. Und Beispiel Westfield, ja, in Hamburg, die Vorzeigemall, ja. Die größte Mall der Welt, ja, ist es natürlich nicht, sage ich aber mal so, weil so kommt's rüber, das Hoffnungsprojekt des Einkaufs in Hamburg, ja, was ist passiert? Wieder verzögert. Ja, warum wohl? Lass mich kurz überlegen. Ach so, die wollen die teuren Mieten vielleicht nicht mehr bezahlen oder können es nicht mehr, die stationären Einzelhändler, weil es alles nur noch Wucher und Wahnsinn ist in irgendeiner Stadtnähe, sei es Bielefeld oder Hamburg. So, also.
Das ist jetzt hart. Bielefeld und Hamburg in einem Satz.
Ja, das war
hart.
Absicht. Das war Absicht.
Bielefelder.
Jetzt, ich bin jetzt fast am Ende, da traue ich mich nochmal was. Ja. So, und da war natürlich, und das spannt den Bogen zu Sarah, auch massiv involviert, da eigentlich so einen Vorzeigeshop reinzumachen. Bin gespannt, ob es dann dazu kommt. Weil vielleicht suchen die jetzt auch lieber die Zukunft dort, wo sie dann vermutlich auch ist. So, Predigt Ende.
Ja, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass dich Zara emotional so mitnehmen kann. Aber du hast ja die relevanten Themen genannt. Also zu Westfield ein paar Gedanken, einfach nur, weil es spaßig ist. Also wer jetzt Hamburg ein bisschen kennt, das ist sozusagen noch am Ende der Hafencity. Also das ist, also Laufkundschaft muss da mit Bussen hingefahren werden. Da bin ich immer gespannt, wer da vorbeiläuft. Das ist das eine. Ich glaube, die würden alle sehr gerne diese Wuchermieten bezahlen, aber geht ja nicht. Der ist ja noch nicht fertig. Ja. Das ist so ein Projekt, was so toll ist, dass es einfach auf eigenen Wunsch verlängert wurde, kann man, glaube ich, sagen. Und was du zu Asien gesagt hast, finde ich ganz spannend. Ich finde, es hilft immer, wenn man sich jetzt in die Lage versetzt und sich mal überlegt, was würde denn jetzt zum Beispiel im chinesischen Staatsfernsehen berichtet werden, ne? Also Zara startet Live-Shopping, stelle ich mir so vor, wie diesen Videoclip mit diesem Spanier oder Mexikaner, der in diesem Studio sitzt und sich auf Spanisch was erzählt, was ich nicht verstehe. Ich glaube, es ging irgendwie um einen Krabbenfischer oder so.
Und dann liegt es
drunter, genau. Der sich einfach komplett checkig lacht mit dem Moderator und was immer so für verschiedene Sachen dann gedubbt wurde, ne? Und nach dem Motto, und wenn ihr euch, die Hörer kennen das Video wahrscheinlich, und jetzt überlegt euch mal, dass so ein chinesischer Moderator sagt, in Deutschland, die glauben, dass die Innenstädte noch funktionieren. Ja. Die glauben ernsthaft daran, dass man mit Click and Collect die Wende herbeiführt und auf einmal die Menschen wieder in Heerscharen in die Innenstädte kommen. Und ich glaube, das wäre doch mal ein Aufruf, dieses Video zu machen, mit Leuten, die sich technisch auskennen, das zu machen. Und da gebe ich dir recht, das ist dann bei Zara natürlich auch so, dass man denkt, Mensch, das ist ja total krass, die machen jetzt Live-Shopping. Ich überlege gerade, wie das in China wäre, wenn ein Redakteur um die Ecke biegt und sagt, hör mal zu, ich würde gerne über Zara berichten, die machen jetzt in Europa Live-Shopping. Und dann sagt er, hä, das machen die doch seit 5 Jahren hier schon oder nicht? Ja, aber es ist jetzt in Europa. Oh, echt?
Ja. Also. Oh, was? Ja?
Genau. Was, genau. Das sind die uns nicht mögen. Ah, ist klar. So, aber das ist sozusagen der lustige Teil deines Rants. Man kann sich natürlich schon die Frage stellen, was kann Zara jetzt damit gewinnen, dass sie in Deutschland Live-Shopping machen. Also eine Firma, von der ich gelesen habe, dass sie auf 11 Milliarden Barreserven sitzen. Mhm. Ne, damit werden sie wahrscheinlich reicher als ungefähr 80% aller Nationalstaaten auf diesem Planeten. Was können die gewinnen und was sind eigentlich so ihre Sorgen? Also ich glaube, neue Kundengruppen kann ich mir tatsächlich relativ schwer vorstellen. Ne? Also ich meine, wer kennt's noch nicht? TikTok oder Live-Shopping ist ja tendenziell eher was für Jüngere. Vielleicht eine Ergänzung, also in Europa soll das ja nicht auf TikTok stattfinden oder auf dem chinesischen Pendant von TikTok erst recht nicht, wo sie es in China machen, sondern auf den eigenen Kanälen. Viel jünger kannst du nicht mehr werden, weil irgendeiner muss ja auch noch bezahlen dürfen. Das darfst du in Deutschland erst ab 7, also Jahre, nicht Uhr, sondern Jahre. Und von daher das glaube ich tendenziell nicht. Aber was du natürlich schon hast, ist das Thema Relevanz. Ne? Und du musst ja sicherstellen, dass du am Puls der Zeit bleibst, ne? Wenn nicht mit der Zeit geht, mit der Zeit. Und sie wollen jetzt auch nicht so enden wie die deutsche Automobilindustrie, dass sie die relevanten Trends verpassen und sie haben sich jetzt, wenn man so möchte, die Technologieoffenheit beibehalten, ne? Und verkaufen jetzt auch mal auf Live-Shopping-Events. Das ist in Summe schon mal sehr gut. Das andere Thema ist Branding. Ne? Also, wenn wir, können wir in der Automobilindustrie bleiben. Es geht ums Thema Aufladen. Also wie kriegst du eigentlich deine Marke so aufgeladen, dass sie weiterhin das transportieren möchte? Und da eignen sich solche Verkaufsformate einfach sehr, sehr gut, weil du aufgrund der natürlichen Reichweite, die du hast, und das ist ja das Schöne an Live-Shopping, gerade wenn du es jetzt auf Kanälen machst, wo die Leute ohnehin sind, du musst sie ja nicht mehr auf Kanal 47 locken nachts um 3, ne, um die Autopolitur zu verticken, sondern die sind ja ohnehin da. Das heißt, du hast eine sehr hohe Reichweite. Du kannst auch, selbst wenn es jetzt nicht um den Shopping-Aspekt geht, in sehr kurzen imagebildenden Clips Messages transportieren. Das ist einfach sehr, sehr gut. Und wir reden ja auch jetzt nicht über Ware, die einen dreistufigen Investitionsprozess mit Ausschreibungen verlangt. Also da kannst du auch sehr schnell mal einkaufen und gucken, wie es funktioniert. Und von daher glaube ich schon, dass es ein Format ist, wo sie wahrscheinlich Umsatz tendenziell substituieren, was aber aus meiner Sicht völlig in Ordnung ist. Und das hieß es in China ja auch, dass da die physischen Geschäfte in den letzten 5 Jahren massiv zurückgegangen sind und sie aber sozusagen dadurch eine Markenpräsenz bewahrt haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft, auch für dann die Händler hier, weil die jetzt uns zuhören, sind ja jetzt weniger um das Wohlergehen von Sarah besorgt, sondern tendenziell vielleicht um die Frage, was heißt das für das eigene Geschäft? Und da würde ich mich an solche Formate immer rantrauen, die man im Übrigen auch ja günstig herstellen kann. Also, ne, man kann das wie Zara machen und mit 70 Personen irgendwie in einem riesen Studio in Shanghai stehen. Oder man macht's, wie ich es auch schon von Kollegen gehört habe, mit den Praktikanten in der Küche und verlinkt auf einen Shop. Also auch das geht, ne? Und da sich einfach ranzutrauen, ist, glaube ich, total schlau.
Ich finde es seltsam, dass das Thema TikTok dann in Deutschland oder vielleicht Europa, weiß ich jetzt gar nicht, als Kanal keine Rolle spielt. Ich meine, Sarah, ich habe früher immer Sarah gesagt, deswegen weiß ich auch nicht, Sarah ist halt so groß, dass die das vielleicht einfach so machen können, wie sie wollen und so mächtig und FC Bayern-mäßige Festkonten, ja, Festgeldkonten, haben wir schon verstanden. Ich hätte lieber eine Reserve Bar als Barreserven, aber das ist ein anderes Thema. ich hab da einfach Schwierigkeiten zu glauben, dass das dann die Lösung sein könnte, weil du sagst, ja, die sind eh da. Auf dem sarashop.de sind sie ja vielleicht nicht die Neukunden.
Das stimmt.
17-Jährige, aber die sind auf TikTok. Und ein bisschen ist es so, ja, Sarah ist groß, ja, aber ein bisschen ist es so, wie ich sage, ich mache jetzt Marktplatzgeschäft, aber Amazon lasse ich mal sein. Obwohl ich da die größte Chance hätte, wahrscheinlich auf einen Schlag ein riesiges Publikum zu CS Knox oder so, ja, wo ich sage, da gehe ich voll rein und ich habe einen eigenen Webshop und ich habe auch irgendwie Point of Sales und so weiter, aber wer Amazon irgendwie auslässt, der lässt halt einfach was aus und macht einen Fehler. Und irgendwie kommt es mir so ein bisschen vor, dass es zu sehr politisch ist, zu sagen, nee, wir sind so groß. Nee, TikTok muss uns schon fragen, ob wir wollen. Finde ich ein bisschen komisch an der Sache, wobei ich da ansonsten da einfach ein Fan bin, auf solche Formate auszuprobieren. Das fand ich nur ein bisschen seltsam. Wenn sich China ja auch schon erfolgreich läuft. Also
Genau. Also gut, es gibt ja viele, die glauben, sie wären Chuck Norris und würden den Markt outperformen. Bei Amazon, da gibt es ja auch durchaus Gründe, das nicht zu machen. Aber in dem Fall wäre es ja so, ich bin auf Amazon.com in Amerika, aber in Deutschland mache ich es nicht.
Oder so, ja, genau.
Das wäre ein bisschen Quatsch. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass TikTok-Shopping in Deutschland halt auch noch gar nicht geht. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin auf die Live-Shopping-Seite von Zara gegangen. Das war jetzt noch nicht so mein Geschmack. Schon deswegen, weil es lief ein sehr schönes Video mit 2 Models, die im Auto sitzen und singen. Der Gesang hat mich jetzt nicht überzeugt. Sie wurden angekündigt, dass sie jetzt Live-Shopping machen, aber nicht wann. Und dann kam eine Produktliste mit Produkten. Vielleicht habe ich noch was übersehen.
Dann kam Werbung mit dem Feuer auf dem Auto, oder? Nee.
Genau. Dann aber mit einer Nummer, aber die war in den US 001 Vorwahl. Genau, also ja, wunderte mich auch, aber da würde ich mal sagen, ne, wenn man Trial and Error ja auch gut findet, dann kann man das sicherlich mal machen. Und ja, die Reichweite ist so groß, dass sie alleine durch die Stores, Newsletter und so weiter, die werden das schon hinbekommen. Das machen ja auch andere große Marktplätze so, dass sie ihre Live-Shopping-Events bei sich selber veranstalten. Weil natürlich dann der Kunde auch da ist, hat auch Vorteile, aber vielleicht heißt ja Multi-Channel demnächst Live-Shopping auf der eigenen Seite und bei TikTok. Dann wäre der Begriff mal reframed.
Wäre der reframed? Ich meine, wir haben, gibt's ja verschiedene Artikel jetzt dazu. Wir haben ein paar Sachen rausrecherchiert, dass eben die Marktpräsenz in China trotz dieses Rückgangs bewahrt werden konnte. Das zeigt ja, dass es funktioniert. Nochmal verstärkt eigentlich für mich die These, dass es ohne TikTok vielleicht nicht geht. Und übrigens, TikTok Shop in UK up and running. Also es ist mal wieder ein deutsches Phänomen, dass wir hier da aus irgendwelchen Gründen als Letzte dran sind. Ein paar Länder in Europa, glaube ich, noch.
Dann machen die jetzt aus Sarah einfach Sarah und starten in UK.
Und starten in UK. Wir machen das. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich muss mir diese Live-Shopping-Seite auf Sarah direkt auch angucken. Ich bin immer wieder dann auf TikTok. Ich habe sie tatsächlich gesucht. ASOS macht das übrigens ganz gut, by the way, um das mal kurz erwähnt zu haben, weil wir über ASOS ja auch immer viel sprechen. In letzter Zeit, die machen wahnsinnig viel Videocontent. Und ich hatte auf einer Konferenz gehört, vor 2 Jahren schon, in London, dass die 250 Minuten Videocontent für Social Media, entweder Influencer oder anderes, pro Woche produzieren.
Krass.
Also das ist wahrscheinlich auch wieder ein Fall für den Mexikaner im chinesischen Fernsehen, wo die sagen, okay, aber für europäische, sage ich jetzt mal, sorry UK, sorry Brexit, sorry Nigel Farage, für europäische Verhältnisse war das eine Nummer, wo ich gedacht habe, wow, und das ist 2 Jahre her. Müssten wir jetzt gucken, wie viel das jetzt ist. Fand ich sehr beeindruckend, ist auch sehr präsent. Aber
okay. Ja.
Lassen wir das, kommt sicherlich wieder. Live-Shopping wird einfach ein großes Thema sein. Jetzt lasst Sarah mal einen großen Erfolg haben damit. Einen richtig großen Erfolg.
Richtig groß. Ne?
Dann bin ich mal gespannt.
Und dann machen wir jetzt Swoosh zum nächsten Thema.
Swoosh zum nächsten Thema und ein Thema, das vielleicht für die Zukunft einer Weltmarke sehr entscheidend sein könnte. Der Hinweis lag in Marcells Anmoderation schon.
Job der Woche.
Denn hat doch tatsächlich Nike seinen CEO ausgewechselt, aber nicht gegen so einen jungen, dynamischen, wie man das so landläufig sagt und vielleicht erwarten könnte, ja, in Turnschuhen, sondern gegen, naja, also Marcel, wen haben Sie denn da aus dem Schuh gezaubert?
Ja, Sie haben einen Kollegen aus dem Schuh gezaubert, der das schon mal gemacht hat und als Praktikant angefangen hat. Hat mich gewundert. Man muss dazu sagen, Sie wollten einen jungen, dynamischen haben, aber ich hatte keine Zeit.
Stimmt. Wir sprachen noch drüber, über das
Angebot. Ja. Das ist so. Also von daher muss man sich natürlich schon die Frage stellen. Erstmal, was hat mit dem Alten nicht geklappt? John Donahue von eBay, glaube ich, gekommen, 2020. Und ich habe mir mal versucht, mich ein bisschen einzulesen. Wie immer der berühmte DDD, Duo Digitale Disclaimer. Wir wissen ja auch nur das, was man liest. Die Einladungen in die Aufsichtsratssitzung von Nike bei mir liegen länger zurück. Von daher müssen wir da spekulieren. Aber ich habe eine Quelle gefunden, die sozusagen aus dem Inneren von Nike stammt. Und der hatte diese Quelle, ein Kollege, hatte letzten Endes 3 Argumente gefunden. Zum einen Zerschlagung der bisherigen Organisationsform, die wohl sehr kategoriespezifisch war. Dann sozusagen das Substituieren des Handelsgeschäfts durch eine starke Forcierung des D2C-Geschäftes. Und E-Commerce und letzten Endes einen sehr datengetriebenen Ansatz zum Thema Marke. Und
als Argument, dass es nicht gut gelaufen ist mit ihm.
Genau.
Also
genau.
Ein negatives Datenargument, das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Absolut. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist da los bei Nike? Und ich glaube, zu dem Reorga-Thema kann ich tatsächlich relativ wenig sagen, weil ich mich im Schuhumfeld nicht so auskenne. Man kann grundsätzlich sagen, wenn ich eine Organisation habe, die seit relativ langer Zeit nach einem gewissen Rhythmus fungiert und ich fange dann an, in diese natürlich geschlagenen Flussbetten Beton zu gießen, um was anderes zu machen, das geht meist nicht gut. Das geht schon bei Flussbetten nicht gut. Das ist in Organisationsformen tatsächlich auch des Öfteren kontraproduktiv. Aber jetzt stehen wir hier und müssen sagen, naja, D2C war blöd. Und Daten sind blöd. So. Und da sehen wir beide jetzt natürlich ganz alt aus, ne? Und deswegen versuchen wir reinzutauchen. Naja, warum könnte D2C blöd gewesen sein? Gerade bei so einer Riesenmarke wie Nike, D2C/Own Retail, ne? Also auch die eigenen Läden, letzten Endes sozusagen alles weg vom klassischen Händler. Und jetzt wissen wir, dass Nike eine sehr, sehr starke Marke ist. Das ist fraglos so. Aber wie viele Menschen stehen morgens auf und sagen, Mensch, also heute was von Nike, das würde mir meinen Tag aber richtig versüßen. Die meisten sagen ja, ich brauche einen Sneaker, ich brauche Achselshirt für einen Sport, vielleicht noch ein Schweißband. So, aber ob das jetzt von Nike ist, Under Armour, Puma oder Adidas, das mache ich im Zweifel vom Preis abhängig. Oder ob es jetzt zu meinen anderen Klamotten passt. Aber ich habe wahrscheinlich sehr starken Produktfokus, viel weniger Markenfokus. als das vielleicht noch bei Klamotten ist. Das mag bei Sneakern noch ein bisschen anders sein. Das glaube ich schon, dass das einen Markenpunkt hat. Und Air Jordan gibt's nun mal nicht von Adidas. Das ist mir schon klar. Aber die Frage ist, ist es bei Sportmarken, gerade wenn man in den Performance-Bereich geht, so, dass man wirklich sagt, ich gehe zu dieser Brand? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich gehe ich eher zu Nike als zu einem Under Armour. Vielleicht laufe ich inzwischen auch eher zum On, wenn ich laufe, als zu einem, aber vielleicht eher zu einem Nike. Aber ich glaube, dass ein sehr großer Teil immer noch sehr produktspezifisch ist. Dann hilft es natürlich nicht, wenn ich mich im Handel auslisten lasse, wo die meisten dann hingehen. Ne? Oder was heißt nicht auslisten lassen, aber die vielleicht nicht mehr beliefere, mein Netz ein bisschen straffe. Das könnte ein Problem sein. Und anderes Thema, was ich bei den Daten mir vorstellen könnte, ist, dass es ja grundsätzlich erstmal eine emotional aufgeladene Marke ist, die für was steht, die für eine Art des Sportmachens steht, die für Athleten steht, die diese Marke groß gemacht haben. Und wenn ich jetzt sehr datengetrieben gucke, was mich nach vorne bringen könnte, ne, dann ist das ein anderer Ansatz. Und ich glaube, datengetrieben hätten die damals Michael Jordan nicht gesigned. Ne, sondern da hat irgendeiner, der was von dem Sport versteht, gesagt, der kann was, lass uns den mal unter Vertrag nehmen.
Ja, kann man sich hier den Film auf Netflix anschauen, fehle ich in dem Zusammenhang auch nur. Ich muss da kurz reingrätschen, weil wir hatten vor vielen Ausgaben mal so 3 in a row, so wie im Basketball, wo wir immer wieder gesagt haben, am Ende muss doch das Produkt stimmen. Und jetzt hast du 3 Argumente gebracht, die sehr vertrieblich sind und plus das Datenthema, also Geschäftsmodell, Daten sozusagen vor Marken oder vielleicht würde ich jetzt mal verschärfen, Daten vor Produkt. Das heißt, wir gucken lieber, wo wir datenoptimierend was verkaufen können und haben vielleicht ein bisschen den Fokus verloren, ein richtig geiles Produkt zu machen. Das ist jetzt eine Hypothese. Ich würde mal sagen, da laufe ich ein bisschen auf Luft.
Bei dem Thema. Aber um dir ein bisschen Federung zu geben, das ist im Grunde das Thema Reorga. Also wenn du dich weg von einer produktorientierten Organisation entwickelst, dann geht das halt vielleicht flöten. Das Gefühl für das Produkt und die Vernetzung innerhalb, also das neuronale Organisationsnetz ist dann gestört und dann bleibt natürlich auch wahrscheinlich das Produkt auf der Strecke.
Genau. Und dann übernehmen die Controller die Macht und das hat jetzt Unternehmen, die auch viel mit Kreativität und Produktdesign zu tun haben, selten richtig gut getan. Auch diese These sei jetzt mal in den Raum geworfen. Wir reden hier immer noch über den weltgrößten Sportartikelhersteller. Ich glaube, die haben Umsatz, sind wir 65 Milliarden, 70 Milliarden. Also es ist schon massiv. Danach
wir sind kommt, weit weg von Sorgen machen.
Ja, danach kommt Adidas mit 11 und Puma mit 5. Ich wollte nur das Thema Puma, weil es bei dem Produkt mir immer wieder einfällt, dass da alle Zeichen auf Alarm standen vor 5 Jahren. Und dann wurde einfach ganz viel richtig gemacht, weil man Produktnischen identifiziert hat. Ich erinnere mich an die Kampagne Women Running von Puma, wo die einfach ganz stark rein sind in, hey, das kann doch auch fashionable sein. Und auf einmal war das die Nummer 1 in dem Bereich im Sinne von Anerkennung, Verkaufszahlen. Und dadurch ist man dann wieder nach vorne gekommen. Da habe ich jetzt wenig gelesen von, welches Geschäftsmodell war das jetzt eigentlich? Und jeder wollte das einfach haben. Und das klingt ja immer so einfach. Aber ich habe angefangen, Basketball zu spielen. Da war ich 14 Jahre alt. Und dann brauchst du jetzt nicht zweimal fragen, was ich haben wollte. Meinst du, ich habe mir irgendeinen Adidas oder einen Puma-Schuh gekauft, nur weil es den in meinem Nachbardorf in dem einen Laden gab? Nee, ich bin schön nach Herzogenaurach gefahren mit dem Fahrrad und habe mir Air Jordans geholt. So sieht's mal aus.
Ja.
Und da gab es auch keine andere Frage. Völlig egal, wo.
Ja. Da gebe ich dir völlig recht. Und wenn du jetzt mal diese 3 Themen verknüpfst, Reorga, also ich habe vielleicht nicht mehr die begehrlichen Produkte, versuche aber gleichzeitig eigentlich die Marke nicht mehr aufzuladen und gehe dann noch raus da, wo die Leute wahrscheinlich meine Marke oder beziehungsweise stärke das, wo man aber genau das andere bräuchte, nämlich einen starken Markenauftritt und wo man auf alle Fälle hingeht. Dann habe ich also genau an diesen 3 Dimensionen mich in einen luftleeren Raum geschreddert. Ne? Also immer noch großer Umsatz. Also wir reden jetzt über Details. Ne? Also keine Sorge, der deutsche Staat muss Nike nicht retten. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das heißt, das sind natürlich durchaus Dinge, wo man sich fragt, wie kommt man denn da drauf? Was uns ja so ein bisschen zu der Frage bringt, warum hole ich denn jetzt den Elliot Hill, heißt er, glaube ich, wieder zurück?
Genau, ja. Also wir haben die Situation, wir kommen zurück zum Thema, wir haben vielleicht diese 3 Komponenten, die sehr schlüssig klingen und erinnern wir uns an Adidas, ähnliche Situation mit Rostedt und jetzt, da hat man halt gesagt, Mensch, der bei Puma hat das ganz gut gemacht, komm, dem legen wir mal ein Angebot vor, das er nicht ablehnen kann. Und also, Nike hat schon was ganz anderes gemacht. Die hat dann auf sich einfach gesagt, du, ruf mal den an, der ist jetzt immer erreichbar, weil der ist eigentlich Rentner, und der hat bestimmt Zeit.
Nur Rosen zwischen geht nicht. Ja, vielleicht noch, um auf den scheidenden CEO zu kommen. Man darf ja nicht vergessen, der hat sich ja nicht selber eingewechselt. Ne? Der ist ja geholt worden. Der ist ja auch geholt worden, um etwas zu tun. Und ich hole ja nicht jemanden, der vorher bei eBay war, um dann ins Produkt zu investieren. Also ich habe mir eine gewisse Vorstellung gemacht seitens der Stakeholder und Shareholder wahrscheinlich in dem Fall ja auch eher noch als Stakeholder. Und der hat einfach das gemacht, wofür er geholt wurde. Es hat nicht funktioniert. Ne? Also darf man jetzt auch nicht so tun, als hätte der morgen eine Eingebung oder morgens eine Eingebung gehabt, die nicht funktioniert hat. So, und jetzt hole ich jemanden zurück und halt nicht irgendeinen. A, der ist in Rente, ne? Also hat Aufsichtsratsposten und züchtet Rosen, schnitzt also ein bisschen im Garten rum. Aber war ja auch, als er bei Nike war, auf sehr, sehr lange da. Also der ist ja quasi jetzt vom Prakti zum CEO in nur 36 Jahren. Und da sind so viele Facetten, mal ganz unabhängig von Nike, die ich total spannend finde, weil wir uns hier ja auch fleißig sehen, uns immer wieder über Organisationsformen zu unterhalten, weil die natürlich im digitalen Umfeld auch nochmal eine andere Dynamik entfalten oder in einem Handelskonzept, Kontext auch andere Facetten entfalten. Und da kann man sich schon die Frage stellen, sind dann jetzt, kann man das so sagen, die internen, die besseren Manager? Und da würde ich sagen, klares Jein. Ne? Also, weil das natürlich, ist ja auch klar, so eine Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also wenn ich erstmal auf die Nein-Skala springe, ich glaube, dass wenn du sehr, sehr stark auf interne Ressourcen setzt, dann haben die oft das Problem, dass die nicht viel mehr kennen als den eigenen Laden. Und das führt zwangsweise zu geistiger Verrostung. Weil du ja einfach, die Firma ist dein Universum, dein Goldfischglas, ne? Du bist dann der Hecht im Goldfischglas sozusagen, aber frisches Wasser eingießen ist dann schwierig irgendwann, weil du das gar nicht mehr erkennst. Also das Wasser wird trübe, aber das passiert halt so inkrementell, dass du das nicht mitbekommst. Das bist du vielleicht wie deine Sehkraft verlieren, ne? Bis du dann aus Versehen mal deine Brille aufsetzt, dass so, Mensch, Teletext ist ja doch scharf gedruckt. Ne? So war es bei mir damals, da kann man sehen, wie lange meine Brillenzeit schon her ist. Also das ist sozusagen das, was ein Problem ist. Dann kommst du dir zu, warum ist denn das so? Also können Firmen ihre Leute nicht mal an ganz verschiedene Stellen einsetzen? Das war bei ihm auch so. Er hat sehr, sehr viele Stationen gemacht, auch verschiedene Länder bereist für Nike. Das ist schon mal gut. Gibt auch immer wieder Fälle von Leuten, die dann mal rausgehen. Die gehen dann mal ein Jahr raus oder zwei und kommen dann wieder, sind dann quasi bereichert, haben also einmal feucht durchgewischt, ihr Goldfischglas und sehen dann auch entsprechend mehr. Und was auch ganz wichtig ist, das spricht dann wiederum eher dafür, du brauchst eine gewisse Branchenerfahrung. Also wenn du als Chef reinkommst und du kennst die Branche nicht oder nicht gut, dann hast du es einfach schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil CEOs sind ja im Wesentlichen da, zu bewerten, was ihnen ihre Mitarbeiter auf den Weg geben und denen den Weg freiräumen und an der Firma zu arbeiten.
Könnte es sein, Zwischenfrage, dass der Vorgänger, weil er ja von eBay kam, obwohl es auch Handel ist, die Branche eigentlich nicht kannte, weil kein Sportspezialist, weil kein Schuh, keine Herstellung, kein Manufacturing und so weiter?
Ja, absolut. Und jetzt wird er natürlich sagen, nein, natürlich habe ich die Erfahrung, aber an der Stelle halte ich es halt mit Kobe Bryant, der auch mal gesagt hat, wenn du halt dein Leben lang morgens um 4 in der Halle stehst und hast bis abends 8 Stunden Bälle geworfen, und du redest jetzt mit Leuten, die jeden Tag 4 Stunden Bälle werfen, dann sind die sehr, sehr gut, aber die können das Gap zu mir halt nicht aufholen.
Moment. Du sprichst mit einem Basketballfan. Die Geschichte ist ja noch viel toller. Er steigt in dem Hotel, wo sie waren, im Auswärtsspiel, um 4 Uhr oder um kurz vor 4 in den Aufzug, um zum Trainingsbereich zu fahren. Tür geht auf und die anderen, die vom Feiern kommen, steigen zu und wollen ins Zimmer und sehen ihn. Was machst du? Shoot some hoops. Oh. Ja. Halbe Stunde später waren die unten, weil die das nicht ausgehalten haben. Das macht's ja noch besser eigentlich.
Genau. Also das ist sozusagen das eine. Das andere ist sozusagen, wenn du dein Leben lang diese Routinen eben hast, ne, und Dinge tust. Deswegen, ich will dir mal gar nicht, der ist ja CEO von Nike geworden. Das wirst du ja auch nicht als der Hergelaufene. Also der wird schon Ahnung gehabt haben. Aber das sind im Zweifel dann ja auch Nuancen, Dinge zu erkennen, zu hinterfragen, du kannst als Branchenfremder ja nie sicher sein in dem, was du tust. Weil du diese Erfahrung eben nicht gesammelt hast. Und du kannst Erfahrung dir auch nicht antrainieren. Das ist ja das, was man, wie wir in gesetztem Alter irgendwann rafft, dass man sagt, ja, ich hätte das vor 20 Jahren auch schon wissen wollen, aber das konnte ich nicht, weil ich musste diesen Weg gehen. Das kann man einem auch nicht erzählen. Man muss diesen Weg oft gehen. Und das hat natürlich jemand, der seit Anfang der 80er im Unternehmen ist, Das hat er jetzt auch durch die 3er Rente nicht verloren.
Nee.
Das ist natürlich ein Vorteil. Plus, ganz wichtig, so ein bisschen Nase für den Wettbewerb. Was machen denn die anderen? Und das kannst du nicht trainieren.
Und das finde ich spannend, dass du das sagst, dass du diese Erfahrung da nicht hast, obwohl du vielleicht aus einer ähnlichen Branche kommst und die Prozesse kennst und da auch neue Sachen natürlich reinbringst. Das hat er sicherlich gemacht. Aber diese Tiefe, dieses, wie wird eigentlich die Sohle hergestellt bei uns im Unternehmen, vielleicht nicht weißt. Und was tust du dann? Weil Kohle ist da, du hast alle Möglichkeiten, du stellst dir so einen Beraterstab zusammen. Und der Beraterstab, wenn du Glück hast, sind es gute Leute. Wenn du Pech hast, ist die Hälfte davon Klaköre und Leute, die halt aufsteigen wollen. Und dann hast du auf einmal eine Situation, dass du Entscheider hast, auch um dich rum Mitentscheider, die ähnlich entscheiden wie du, nur noch ein Level drunter. Und dann kommst du eben nicht ran. Und dann gibt's die Situation, und das wäre jetzt die Hypothese daraus, dass 1984, als dieser Nike-Deal mit Michael Jordan gemacht wurde, so eine Truppe den eben nicht macht, weil die nicht im Zweifelsfall wie ein CEO, der wirklich den Kellergeruch kennt, das Näschen mal entscheiden lässt.
Das ist
als so, letzte Instanz. Ja?
Ja, genau. Und natürlich kannst du, also wenn du sozusagen von der Intuition und vom Wissen her nicht entscheiden kannst, dann fußt du ja deine Entscheidung auf Dinge, denen du vertrauen kannst. Und das ist in der Regel Excel oder Zahlen. Also
ja.
Alle, die mal im Excel bearbeitet oder gearbeitet haben, wissen, dass die Zahlen da drin auch oft nicht stimmen. Aber
vor allem in meinem Excel. Also.
genau, ja. Das heißt, du hast eigentlich eine Scheingenauigkeit, indem du auf Zahlen guckst. Aber Zahlen können dir ja immer nur einen Stichtag liefern, einen Eindruck schildern. Aber sie können ja nicht eine Entscheidung übernehmen, weil du eben, also Entscheidung heißt ja etwas unter Unsicherheit zu treffen. Also wenn nach Excel-Tabellen Entscheidungen zu treffen sind, dann kann ich auch den Trigema-Affen nehmen. Der ist gut geklärt, ist ähnlich gut gekleidet und den kann ich auch dazu hinbekommen, dass er dann eine algorithmusbasierte Entscheidung trifft. Aber du brauchst halt ein gewisses Gespür. Man darf natürlich eine andere Sache nicht vergessen. Der Kollege ist ja nicht umsonst nie CEO geworden wahrscheinlich. Das heißt, es gibt auch immer mal den Grund, warum man sagt, naja, wir müssen jetzt etwas aufbrechen und immer dann, wenn Dinge sehr, sehr verkrustet sind, sind interne die völlig falschen, um diese Verkrustung aufzubrechen, weil zum einen sind sie mit Teil des Problems. Sie müssten sich von auf harte Art und Weise von Kollegen verabschieden, von liebgewonnenen Traditionen verabschieden. Das kriegst du mit intern in der Regel nicht hin. Und dann holst du eine Kettensäge von außen. Hatte ich in meiner beruflichen Laufbahn auch ab und zu mal in einer Firma, dass dann jemand reinkam, der sehr, sehr verkrustete Strukturen extrem erfolgreich aufgebrochen hat. In was war er erfolgreich? Nein, im Aufbrechen der Strukturen. Aber Strukturen aufbrechen, das geht nicht im Dialog. Du musst Entscheidungen treffen, die unbeliebt sind. Diese Leute sind aber völlig ungeeignet, langfristig strategisch ein Unternehmen aufzubauen, weil die einfach andere Kompetenzen haben. Was man auch nicht vergessen darf, CEO ist ja ein sehr umfassendes Umfeld und ein sehr umfassender Job, der sehr stark davon lebt, in welchem Moment komme ich eigentlich in welche Firma rein und was ist an Kompetenzen gefragt, um in der Situation jetzt relevant zu sein. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, naja, wie komme ich denn da raus? Also entweder brauche ich einen externen, um es aufzubrechen, aber der kann die Firma nicht führen, das ist ja auch blöd. Naja, du brauchst halt eine Kultur des Wandels. Es darf halt gar nicht erst dazu kommen, dass du Dinge verkrustest. Und das ist, glaube ich, die Challenge, die man hinbekommen muss. Und in der Tat, dieser Kulturfit, wenn du von außen reinkommst und du passt nicht als CEO zu den Leuten, kannst du entweder einen CEO feuern oder alle Leute. Aber du wirst es kaum hinbekommen, dass das sauber über die Bühne geht.
CEO-Fußball, ne? Der Trainer muss halt dann gehen und das ist ja dann auch, hatten wir ja auch schon im Podcast mit Florian, so dieses Thema, wie das Team so auch dann zu der Leader-Position steht. Das ist schon hochinteressant. Von der Storytelling-Perspektive ist das natürlich die beste Geschichte, die es geben kann. Du nicht nur du holst einen zurück, der wirklich wahrscheinlich einfach in Nike-Bettwäsche schläft, sagen wir jetzt mal so. Der war als Praktikant da, du kannst dem sofort einen eigenen Kanal geben überall. Er kann alle Geschichten erzählen aus 40 Jahren Nike und er war selber dabei. Also das ist von der Sache her, von der Seite ein vielleicht so ein bisschen ein Aufatmen, ich sehe es auch so ein bisschen ein Back-to-the-Roots-Gefühl, was ja oft in so einer Situation sehr hilft, zu dem zurückzukehren, wie haben wir damals eigentlich unsere guten Entscheidungen getroffen, die uns zur Weltmarke gemacht haben. Ja, Moment mal, da war dieser geniale CEO oder dieser geniale Produktentwickler. Ja. Und man will dieses Gefühl dann vielleicht wieder evozieren. Ob das klappt, werden wir sehen. es ist auf jeden Fall aus einer Leadership-Perspektive eine wirklich krasse Geschichte. Krass im Sinne von ungewöhnlich und für so ein Unternehmen auch, ich will nicht sagen disruptiv, aber ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das in die Richtung geht. Als ich las, neuer CEO, dachte ich, na, wen haben sie geholt?
Genau, man holt immer einen von außen, ne? Aber ja. wer den Weg von Manchester United in den letzten 10 Jahren verfolgt hat, weiß, hätten sie mal Sir Alex Ferguson zurückgeholt. Ne? Das
ist ja, wahrscheinlich besser funktioniert. Ja, war ja auch von außen, ne? Aber es war ja so ein
Weil er Schotte war
und aber halt mit Aberdeen zweimal international erfolgreich war, was sich heute auch keiner mehr vorstellen kann.
Aber den glaube ich dir auch nicht. Nee.
Nee, also den holen die aber nicht mehr zurück, glaube ich. Die machen weiter. Fand ich jetzt spannend, aber jetzt kommen wir noch zu einem schönen Thema, das ich gerne besprechen will.
Stichwort England.
Das finde ich richtig toll.
Genau, Stichwort England. Und ob ich das toll finde, nämlich London Calling, da kommt The Clash in mir mal wieder raus. Denn Eigenwerbung, Vorsicht, Nase zu. Der ECD kommt wieder nach UK. Und zwar am 23. Oktober, einen ganzen Tag lang, nach London. In die ehemals größte Stadt der EU. Ja, das wollte ich jetzt extra zu sagen, weil das ist ein bisschen das Thema des Tages. Das Motto lautet nämlich Beyond Borders. Und es geht natürlich in erster Linie um den Status quo in der Post-Brexit-Welt und überhaupt Post, ja, also Post-Pandemie spielt ja auch eine Rolle im europäischen Handel. Und die Post als Synonym für Zustellung und Delivery spielt natürlich auch eine Rolle. Wir sind selber nicht da, aber wir haben ein paar Supply Chain-Könige und Königinnen und Fulfillment-Wahnsinnige dabei, die da, glaube ich, ganz toll Einblicke geben können. Wer ist dabei? Leider, anders als beim letzten Mal, du nicht, Marcel.
Das stimmt, ich wurde nicht eingeladen.
Aber jetzt hat er mir
eingelegt.
Das ist nicht wahr.
Das ist nicht wahr. Nein, in der Tat bin ich diesmal nicht dabei.
Du bist privat in London.
Ich bin privat in London. Ich habe ein Side-Event neben euch. Macht eine Lesung im Kinderbuchbereich. Nein, ich bin tatsächlich nicht dabei, weil ich an dem Tag tatsächlich eine andere Veranstaltung habe. Aber das hindert mich nicht daran, ausreichend Werbung zu machen für dieses Event. Wahrscheinlich die gleiche Location wie letzte Mal.
Jawohl,
Fragezeichen. Tobacco Docks.
Ja.
Ist sehr, sehr cool, was ich empfehlen kann. Wer da ist und in der Nähe von der Tower Bridge dann wohnt, da zu Fuß nach Hause zu gehen abends. Das ist ein unglaublich schöner Weg, was man gar nicht so glaubt. Man kennt ja immer so die touristischen Spots in London, aber das ist wirklich eine ganz tolle Location. Hab an der Qualität der Organisation nicht den Hauch eines Zweifels. Also das ist eigentlich ein Must-Have-Event. Ich versuche das durch Präsenz in anderen Events zu kompensieren. Das heißt, es können auch viele aufatmen. Du machst die Moderation diesmal alleine und wirst das wahrscheinlich rocken. Oder ja, hast du mich substituiert?
Nein, also das kommt mir nicht in die Tüte.
Nein.
Okay. Aber ich fand es jetzt schön, dass du das gesagt hast, weil es ist mir tatsächlich auch so eine geheime Liebhaberei geworden, der Weg da von dieser Location Richtung Tower Bridge und dann zum Tower of London kann man nahezu komplett an der Themse entlang laufen. Ja. Und das ist wirklich schön. Also das fand ich jetzt schön. Es war schöner, fast ein Liebesmoment hier in der Sendung.
Zu Recht.
Ich versuche zurückzuspazieren, weil du gerade Kinderbuchlesung gesagt hast. Habeck zum Thema. Ja. Es sind also nahezu mal wieder alle wichtigen Marktplätze Europas und der UK vertreten. Also für alle, die es wirklich interessiert, wir haben About You da, wir haben ASOS da, wir haben eBay da, Amazon, Allegro, Debenhams, wir haben The Platform Group da, Decathlon da, Harvey Nichols und wir haben es heute, darauf freue ich mich nämlich ganz besonders, wir haben TikTok da mit TikTok Shop. Nee. Jawohl, Hintergrund, die wollten beim ECD in München eigentlich auch schon, die waren da, aber die wollten auch schon präsenter sein, durften sie dann aber nicht, weil der TikTok-Shop in Deutschland halt nochmal abgesagt wurde, der Launch. Da war erstmal so, nö, mal still sein. In UK gibt's den TikTok-Shop, das heißt, die haben wir auch auf der Bühne und wir dürfen uns drüber unterhalten, da freue ich mich total drauf. Es sind natürlich viele UK-Brands da, aber auch Adidas, Hunke Müller, Ralph Lauren und so weiter. Also das wird wieder ein toller Tag. Wie gesagt, auf der Bühne bin ich als Monodigitale und das ändere ich auch nicht mehr. Da gibt's, es soll niemanden neben mir geben oder wie hieß das?
Du kannst ein Bild von mir aufhängen. Was hältst du denn davon? Vielleicht so an der Wand da hinten?
Naja, wir wollen es nicht übertreiben. Aber ich werde von dir erzählen.
Da wäre ich eher beim Bild.
Naja, also, aber es gibt natürlich Panels. Das eine ist mit ASOS, TikTok und Leland Scott. Eine Brand, die ich total super toll finde. 150 Jahre Tradition, UK-Brand, ganz früher Golf gemacht, aber auch stark in dieser, ja, fast schon Hooligan, aber Soccer-Bewegung gewesen in den 80ern, 90ern mit coolen Sachen. Total klasse. Dann haben wir ein Panel mit About You, Allegro und Global Fashion Group, wo ich ziemlich baff war. Also tatsächlich ein Konglomerat, das außerhalb Europas fungiert. Also der ECD Global, wie er ja heißt, macht da dem Namen alle Ehre. Die haben Marktplätze in Brasilien, Indonesien, Australien, you name it. Das wird ganz spannend zu sehen. Wie sieht denn da eigentlich ein Fulfillment aus? Da war im Vorgespräch schon unglaublich viel Spannendes rauszuholen. Dazu haben wir natürlich Fachvorträge zum Thema Fulfillment von Arvato und aktuelle Zahlen aus verschiedenen Studien von unserem Freund und auch Partner von Tradebyte Retail Economics und dem CEO Richard Lim, der auch fantastisch ist auf der Bühne, muss ich sagen. Dem kann man auch toll zuhören. Also es ist ein krasses Line-up, muss ich sagen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und weißt du, was das Beste ist?
Was kann jetzt noch kommen?
Es gibt doch tatsächlich noch ein paar Tickets. Nee. Also, ja. Wer denn in London nicht privat zu Kinderbuchlesungen geht, wie Herr Brindöpke hier, oder nur Musicals dauernd sehen will und in Pubs versumpfen will, der kann schnell auf london.ecd-gate.com gehen, ist in den Shownotes natürlich verlinkt, und sich ein Ticket holen für 99 Pfund, was ja quasi ein Schnäppchen ist.
Das ist ein Pfund, mit dem ihr wuchern könnt.
Ja, wuchern. Und wir machen das jetzt zum zweiten Mal nach 2022, als wir das erste Mal in London dort waren, mit Marcel auf der Bühne, allerdings damals noch als Gast, nicht als Moderator, auch schön.
Zu einem einer meiner absoluten Expertenthemen, würde ich sagen, mit Social Commerce.
Ja. Wir haben quasi heute dran angeknüpft, direkt an London, das ist die große Brücke eigentlich, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber ich erinnere mich, ich hoffe, es wird nicht so wie damals, sondern meine ich nicht das Event, sondern die zwei Wochen davor, weil das Event fand statt 5 oder 4 Tage, nachdem die Queen gestorben war, und ihr könnt euch da draußen vorstellen, wenn man so ein Event plant und verantwortlich ist und erinnert, was los war, als die Queen gestorben war, da muss ich sagen, da war das Wort Herzinfarkt schon fast eine Abmilderung. So.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin reingeschwebt, sagt man das so, als die Prozession durch die Stadt war. Und die U-Bahn war unfassbar leer. Vielleicht lag an der Linie, vielleicht auch. Aber ja, jetzt sind die alle nicht mehr ganz jung, die Royals, aber wir hoffen jetzt mal, dass wir in den nächsten 4 Wochen...
Aber ich habe da ein Händchen. Also gucken wir mal. Wir hatten letztes Jahr ein Event in London geplant, ein kleineres. Da war dann Landesstreik und wir mussten absagen. Also ich bin jetzt mal gespannt.
Also jetzt war es 2-mal Zufall. Ein 3. Mal, Alex, da müssen wir reden.
Da müssen wir reden. Wir werden auch drüber reden, nämlich danach, wie das Event war. Ich werde ein paar Sachen mitbringen, ein paar Geschichten, ein paar Einblicke. Und freue mich da schon drauf. Aber bevor wir jetzt, ich wollte schon Tschüss sagen, aber jetzt fällt mir ja noch was ein. Wir haben in der letzten Folge, letzte Woche angekündigt, als wir über Otto sprachen, dass du vielleicht brandheiße Neuigkeiten mitbringen kannst zum Zustand und Atmosphäre des Marktplatzes Otto, weil du diese Woche nämlich auf einer Veranstaltung dort warst, nämlich bei dem Partner Day. Heißt der auch Partner Day? Oder Partnership Day oder wie heißt er denn?
Ich glaube ja, Partner Day, ist in der Richtung. Also erstmal das neue Gebäude, was Otto da in ein altes Hochregallager gezimmert hat, ist wirklich beeindruckend.
Cool.
Muss ich mal sagen, das ist schon gut. Da hätte man Bock zu arbeiten, würde ich sagen. Und ansonsten, ich bin wieder rausgekommen. Wir haben letzte Woche überlegt, darf ich überhaupt rein und darf ich wieder raus? Hat beides funktioniert, zu meiner großen Überraschung. Denn ich habe an einer Panel-Diskussion teilgenommen, die sozusagen allen Partnern von Otto auch live übertragen wurde. Also könnt ihr jetzt sagen allen Verbliebenen, aber wir wissen ja, da sind welche rausgegangen, da sind auch welche neu gekommen. Aber das Thema hat natürlich eine gewisse Brisanz gewonnen, dadurch, dass es jetzt rund um Otto eine gewisse Unruhe gab, von Partnerkündigungen, die seitens Otto ausgesprochen wurden, von Kündigungen seitens der Partner aufgrund der Provisionserhöhungen, aufgrund von einer Erhöhung der Provision, einer Umstellung der Provision auf eine Staffelprovision, wo die günstigen Preisklassen teurer sind als die teuren Preisklassen, was ich zumindest mal wertneutral als innovativ bezeichnen würde. Das machen so viele andere nicht. Und das merkte man so ein bisschen dieser Diskussion an, die so ein bisschen den Tenor hatte. Naja, wir müssen jetzt diesen Marktplatz in irgendeiner Form ja auch managen. Und wir stellen fest, dass viele Leute jetzt sehr günstig kaufen. Und wie können wir uns denn dagegen wehren? Weil das ist ja so ein bisschen der Otto-Tenor. Wir schmeißen halt auch Partner raus, wo wir merken, dass die Produktqualität nicht stimmt, dass das Serviceversprechen nicht eingehalten wird, dass mehr oder weniger der Partner nicht das liefert, was wir uns erhoffen und was man ja dem Kunden gegenüber auch verspricht. Und das fand ich eine sehr spannende Debatte. Und was mir nochmal so klar geworden ist dabei, ist, welche Schwierigkeit eigentlich darin besteht, einen Marktplatz richtig zu managen. Denn letzten Endes musst du ja drei Interessensparteien zufriedenstellen, nämlich den Kunden, den Marktplatz und den Partner. Das ist mir auch wichtig. Ohne so einen Partner geht's halt auch nicht. Ja, Marktplätze versuchen immer, den Kunden glücklich zu machen, ne? Weil davon gibt's ja viel und die muss ich teuer einkaufen. Partner offensichtlich nicht. Die sind da und wenn sie unhappy sind, gehen sie, aber dann kommen andere. Also das ist nicht der Werttreiber im klassischen Sinne. Nichtsdestotrotz stellen die Partner aber ja die Ware zur Verfügung. Wenn ich möchte, dass ich die guten Partner bekomme, muss ich sie auch gut behandeln. Andererseits muss ein Partner auch verstehen, dass ich mich nicht kurzfristig zu Lasten eines Marktplatzes optimieren kann, weil ich dann in Zweifel rausfliege oder der Marktplatz unattraktiv wird. Das ist halt, es tragen halt alle dazu bei. Es tragen Kunden dazu bei, dass ich halt nicht willkürlich bestelle, weil ich willkürlich zurückschicken kann. Es trägt der Marktplatz bei, indem man eine Governance bereitstellt. Das kann man sich vorstellen wie das Regelbuch beim DFB, ne? Und ich muss das Regelbuch bereitstellen und ich brauche halt auch den Schiri, der es einhält und die Akteure bei Laune hält, weil die Akteure machen das von alleine nicht. Ne? Es gibt einen Grund, warum es Regeln und Schiedsrichter gibt. Das hat mal ohne nicht funktioniert. Da gab es dann Tote. Ja, also
genau.
Und diese Art von Plattform-Governance ist halt extrem wichtig, aber auch extrem schwer, das umzusetzen. Und ich finde, das hat man in der Diskussion gemerkt, weil was ich ganz spannend fand, war, dass es neben mir 5 Interne gab, die sozusagen Robert Schlicht hat das Marktplatz-Business, der das Marktplatz-Business verantwortet, war da. Eine Kollegin, die das ganze Thema Nachhaltigkeit managt, eine Kollegin, die den Kunden managt, ein Kollegen, der die Governance verantwortet, wiederum einen, der den operativen Betrieb verantwortet. Und das sind alles Stakeholder in der Frage, wie schaffe ich es eigentlich, einen guten Marktplatz aufrechtzuerhalten und was heißt eigentlich gut? Und deswegen fand ich die Debatte sehr wertvoll, war leider sehr kurz, halbe Stunde nur, da hätte man, glaube ich, auch eine Stunde
diskutieren können. Ach so, die waren alle in diesem Panel?
Alle waren da, genau. Okay. Waren in dem Panel drin, genau. Aber das zeigt einfach die Vielfalt. Und ich hoffe, dass die Partner, die zugehört haben, verstanden haben, ja, es ist ein bisschen einfacher als nur zu, oder es ist nicht so einfach zu sagen, ne, mei, die haben jetzt die Provision erhöht, die Idioten. Ne? Und es gibt auch so ein paar Sachen, da kann ich die Kritik so latent nachvollziehen. Also wenn die monatliche Grundgebühr von 39 auf 99 Euro angehoben wird, ist das schade. Aber wir reden jetzt über, kann ich gar nicht rechnen, 60 Euro. Also wenn das ein tatsächlich relevanter Kostenblock ist für einen Unternehmer, dann so.
Jetzt hat er andere Probleme.
Ja. Hat er andere Probleme. Andererseits, ja, das ist natürlich eine reine Geldbeschaffungsmaschine. Kann man sich ja hochrechnen. Ne? 5.000 Partner mal 60 Euro im Monat on top, ja, ist halt schon Geld. So, das kann ich, also, aber worauf ich nur hinaus will, ist es halt wesentlich komplexer. Bin allerdings sehr froh, dass wir auf das Thema der Provisionsstaffelung nicht eingegangen sind.
Ja, das hätte ich, glaube ich, Fragezeichen. Das wäre jetzt die Frage gewesen, aber ansonsten klingt es ja so, als wäre die Atmosphäre gut gewesen. Man ist im Hause Otto guter Dinge und gut drauf und das ist doch gut, weil dass man dann mit solchen Dingen einfach auch umzugehen weiß und auch vielleicht ein Team hat und ein Führungsteam hat, das dann zu der Entscheidung steht, zumindest nach innen hin dann auch einen Dialog führt und da, ja, einfach auch mit den Partnern dann sicherlich an so einem Partner, der dann Gespräche führt. Das ist ja erstmal ein Zeichen, dass es da einfach stimmt, weil sonst würde man sich dem ja verwehren und würde sagen, kein Kommentar.
Genau, also das ist das Gute, dass darüber gesprochen wurde. Ich hätte, glaube ich, Popcorn sitzend, Geld bezahlt, auch gerne ein Streitgespräch zugehört von 1-2 Händlern mit Otto, um einfach mal sozusagen auch beide Sichten zu sehen. Darf aber auch nicht vergessen, das ist natürlich ein Thema, was jetzt in den letzten 3-4 Wochen aus guten Gründen zwar, aber halt auch in der Presse stattfand. Und da kann ich mich als Otto jetzt auch nicht komplett drauf einlassen.
Ne? Ja, alles klar. Das ist gut. Update, brandaktuell. Wir zeichnen quasi heute auf und den Tag davor, also Mittwoch, war diese Veranstaltung. Das ist natürlich ganz großartig. Niemand ist aktueller als wir. Und deshalb kommen wir auch nächste Woche schon wieder. Und da wahrscheinlich mit einem Gast. Aber wir werden in den sozialen Medien, in unserem Fall LinkedIn, da noch mehr dazu ankündigen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Für heute machen wir mal Schluss mit dieser sehr launigen Episode. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, Tipps zum Live-Shopping oder von mir diese Politur fürs Auto wieder abkaufen wollt, die seit 30 Jahren bei mir im Keller liegt, schreibt doch einfach du@tradebyte.com. Wir freuen uns drauf und bis dahin, kauft schön ECD-Tickets, bleibt digital, trinkt's am Mass und Servus.
Have a nice day.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.